Na? Ich war gerade kurz davor, das zu machen, was ich früher immer gemacht habe. Ich wäre eigentlich fast schon zu meinem Schrank gelaufen und hätte gesagt, wo ist der Schneeanzug? Wo ist der Schneeanzug? Wo sind diese Handschuhe mit diesem Band dran, was ich mir hinten noch durch den Pullover ziehen kann, wenn ich die nicht verliere? Wo sind meine guten Stiefel? Wo ist der Schlitten? Wo ist der Schlitten? Denn gerade eben ist es passiert.
Ja.
Hier das erste Mal des Jahres, aber auch des letzten Jahres, soweit ich mich erinnern kann. Also vor Weihnachten war ja gar nichts. Und jetzt hier in Kreuzberg gerade. Kreuzberg ist ja normalerweise ein Ort auf der Welt, naja, der nicht zu Unrecht einen gewissen Ruf hat. Ist jetzt nicht so pittoresk, ist jetzt nicht wie Siena oder Florenz oder ich weiß nicht, oder ein Bergdorf irgendwo.
Hier gibt es keine Opernaufführung unter freiem Himmel. Also so kann man das zusammenfassen.
So, das geht's hier nicht. Aber wenn es schneit, dann wird auch Kreuzberg in ein Winterwunderland verwandelt. Und gerade eben hat es hier dicke, dicke Flocken. Ich bin mir fast die Tränen vor Rührung gekommen. Ich hatte richtig adventliche Stimmung. Und es hat richtig hier runtergeschneit. Für 10 Minuten kam der Schnee ausnahmsweise in Kreuzberg mal von oben.
Ich bin jetzt der Partycrasher, aber nichts ist liegen geblieben und es ist jetzt die Kreuzberger Matschepampe. Das ist Winter hier.
Kann man?
Also für den Rodel ist es noch ein bisschen zu früh.
Das ist doch eine atmosphärische Sache hier. Wir haben doch selber in der Hand, wie wir das beschreiben, weißt du? Natürlich kann man auch in der Teewerbung sagen, hier, pack den Beutel rein, gieß da ein bisschen Wasser drauf, verbrenne nicht die Schnauze, warte ein bisschen und kippst dir rein. Ja, klar. Aber wenn man dann sagt, komm, man kommt nach Hause, draußen ist so ein bisschen herbstlicher Wind.
Oh, schön, ja.
So, es ist ein bisschen nass noch, Restregen kommt noch, der Hund ist auch ganz nass und drin brennen schon die Kerzen, obwohl irgendwie keiner zu Hause ist. Aus irgendeinem Grund brennen sie schon, wenn man reinkommt.
Die gefaltete Wolldecke am Sofa wird jetzt entfaltet und so langsam gleitet sie über den Körper.
Ja.
Und im Radio wollte ich was sagen, aber in eurem Podcast-Abspielgerät läuft Baywatch Berlin.
Und dann hat man so eine schöne, dampfende Tasse Tee in der Hand. So bekommt man Bock auf sowas. Und wenn man jetzt hier sich hineinbegibt, ist es doch viel schöner, wenn wir in der Lage sind, heimelige, schöne Gefühle weiterzugeben an die Leute. Weil guck mal, man hört Baywatch Berlin, um in eine Fantasiewelt zu flüchten. Mhm. Die Leute wollen raus aus ihrem kaputten Leben, hinein in die
perfekte...
In das kaputte Leben von anderen. Im Prinzip wie Lindenstraße gucken. Genau. Im Prinzip ist wie Lindenstraße gucken. Ich habe als Kind schon Lindenstraße, das war die einzige Familienaktivität, die wir so miteinander hatten. Ich habe immer sonntags um 20 vor 7 haben wir gemeinsam alle Lindenstraße geguckt und ich kann mich erinnern, dass ich 6 oder 7 war und das da schon eigentlich geguckt habe, nicht aus dem Grund, aus dem man Fernsehen gucken sollte, nämlich um sich unterhalten zu lassen, sondern um eine halbe Stunde mich zu erheben über die Leute mit ihren Problemen in der Lindenstraße. Dass ich mit 7 dachte, meine Güte, mir geht's aber echt gut.
Ich will kurz noch mal einordnen, also es ist 13 Uhr, es ist Mittagspausenzeit bei der Florida TV und daher liegt vielleicht auch, oder daher kommt vielleicht auch ein bisschen die Laune, die hier schon akustisch in eure Ohren geweht ist vom Kollegen Schmidt. Vielleicht bist du einfach nur hangry, weil während wir hier in deinem Büro sitzen, Klaas, am Campingtisch, sitzen draußen ungefähr 30, 40 Mitarbeiter im ganz großen langen Holztisch und essen Speisen aus aller Welt.
Die essen
der eine ist ein Döner. Der andere ist ein Dürüm, der nächste ist ein Lammertschuhn und wieder jemand anders isst so eine Kartoffel, wo so ein Quark drin ist.
Jakob, hast du schon gegessen heute?
Nein, ich habe auch Hunger.
Wegen Hangry, ja, das ist ja dein Thema. Kannst du das mal ein bisschen beschreiben, damit ich da...
Der Hangry ist ja eine Mischung aus hungrig und angry, also so sauer.
Haben wir schon verstanden.
Und ich erzähl's den Zuhörern.
Das ist ein Service. Das ist
ja,
ein Service.
Ich gehe mal davon aus, dass auch die schon diese Transferleistung bereits
machen. Mein Vater weiß da nichts, was
so, und Richtung. Wir senden ja vor allen Dingen für Schmittis Vater Theo. Jawohl. Und seine Mutter Mächtet, also liebe Grüße auch an dieser Stelle. Das umfasst im Grunde diese unbändige, nicht zu kontrollierende Wut, die in einem aufsteigt, wenn man lange nichts gegessen hat. Und da bin ich, ich müsste eigentlich eine Therapiegruppe, weil ich das Problem definitiv habe.
Habe ich nicht.
Und ich kann eine gigantische Aggression.
Das ist so krass und das ist loswerden. Wirklich, das ist so bei dir verankert, dass um Punkt 13 Uhr bei dir die schlechte Laune beginnt. Ja. Weil es normalerweise die Essenzeit ist und wenn es dann im Meeting auf 13.20 Uhr irgendwie verlagert, da ist mit ihm nichts mehr anzufangen. Ne? Ja, fängt an zu zittern, Schweißausbrüche auf der
Stirn. Gibt es nicht so eine Art, wie so eine Nikotinpflaster für so Leute, die gerne essen, so eine Art Kalorienpflaster?
Guck mal, ich habe mir hier einen Cheeseburger am Bauch geklebt und ab und zu wirkt der so in mich rein.
Durch den Bauchnabel ziehst du die Aromen rein.
Boah, das wäre doch eine mega Erfindung.
Ja.
So verschiedene
so
Essen.
Pommes, wie Kaugummi, wie so Nikotinkaugummi.
Und die klebst du dir so rauf und wir werden natürlich super reich, weil wir müssen halt immer nur für eine Pommes bezahlen im Einkauf, die wird an so ein Pflaster geklebt.
Das wäre super.
Und die Leute bezahlen dafür 5 Euro.
Dass man in Situationen, wo man nicht essen sollte, hat heimlich einen Cheeseburger konsumiert irgendwie. Ne?
Ja.
Das hatten wir früher im Zivildienst, gab es immer so ein paar Leute, die, das war eine Privatstation, wo ich war, und manchmal wurden da ältere Leute eingeliefert, weil denen zu langweilig war zu Hause. Ne? Die haben dann irgendwie da Husten vorgespielt, irgendwas, was ich gemacht habe, damit ich nicht zur Schule muss, haben die gemacht, damit die mal so eine Woche bei uns liegen können. Ne? Das war auch übrigens die einzige Krankenstation, die aus so Edel-Luxusgründen hatte, die Teppichboden. Was wahrscheinlich so der dümmste Idee ist aus einer. Also das war natürlich dann immer getränkt von Pisse, Kotze, Blut und was einem sonst so aus dem Ohr läuft. Und ist egal, auf jeden Fall war es so eine Luxusstation. Und da haben sich ja manchmal so ältere Damen, die also ein bisschen Langeweile hatten, sich dann einliefern lassen, damit man mal so ein bisschen so sich betüdeln lassen kann. Und im Prinzip ist nicht viel. Und da kam auch eine immer, das war super, die kam ja schon mit so weit aufgerissenen Augen, die war mal sehr gut drauf. Und wenn die sich dann umgezogen hat das erste Mal, man helfen musste, hat man festgestellt, die hatte gleich 4 Drogesic-Pflaster auf dem Rücken.
Was ist das?
Härtestes Betäubungsmittel, also Morphine. Richtig hartes Zeug. Also wenn wir uns die Anzahl an Pflastern auf den Rücken kleben würden, mit der die da angereist ist noch, selber auf 2 Beinen, ne, dann wären wir schon ganz woanders im Leben.
Aber es gibt Morphium als Pflaster.
Ja, sicher. Und deswegen, also man muss das halt nur irgendwie zuführen. Das, die Haut ist das größte Organ und kann
viel
aufnehmen.
Weiß Wilson Gonzales davon.
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Man kann das jetzt irgendwie verteilen, ja.
Aber übrigens, weil du eingestiegen bist mit der Lindenstraße und du bist ja tatsächlich der einzige Fan, den ich kenne. Ich habe am Freitag bei einer Berlinale-Party habe ich Mutter Beimer gesehen.
Marie-Louise Marjan.
Sie heißt in Wirklichkeit Marie-Louise Marjan, ne?
Genau.
Und sie ist ja nicht die echte Mutter Beimer.
Jetzt, die hat natürlich, ist jetzt ja bedroht vor der akuten Altersarmut, weil die Lindenstraße jetzt abgesetzt wurde. Genau. Und die ist ja wirklich alt geworden. Die hat ihr mehr oder weniger ihr ganzes Leben in der Lindenstraße mitgespielt.
Und das war eine von den wenigen Menschen, wo ich versucht war, sie um ein Selfie zu bitten. Allein um dir das zu schicken. Aber ich habe mich dann nicht getraut.
Die hätte sich gefreut, die ist sehr lebensnah da, weil das so übergeht. Ne? Also es ist ja öfter mal so, dass Leute, die so auf der Straße Seriencharaktere sehen, dass die das dann nicht auseinanderhalten können, ist der jetzt echt oder nicht echt. Ich glaube, bei der Lindenstraße ist mittlerweile so, dass die Darsteller sich selber nicht sicher sind, ob sie jetzt wirklich ein Taxiunternehmen leiten oder Schauspieler sind oder eigentlich was ganz anderes machen.
Ich glaube, Joe Gerner hat auch das Problem. Würde ich mal so tippen.
Ja, der verkleidet sich dann immer zwanghaft als Charlie Chaplin und macht dann so Kabarettauftritte hier irgendwo in so Berliner kleinen Theatern, um irgendwie den Gerner abzuschütteln, ja, mal abends.
Gelingt ihm super.
Gelingt ihm gut, ja. Er macht dann den Scheitel in die andere Richtung und Melone auf und los geht's. Aber bei der Lindenstraße ist zum Beispiel so, Klausi Beimer.
Ja.
Weiß ich gar nicht, wie der Schauspieler heißt.
Ist dann der Sohn von ihr.
Nee, ja, doch, genau. Klausi Beimer ist der Sohn natürlich von Mutter Beimer. Und hat noch mehrere, so, aber jetzt speziell er, der war damals, als ich angefangen habe, Lindenstraße zu gucken, war der so alt wie ich. Und jetzt ist der natürlich immer noch so alt wie ich und der spielt da immer noch mit. Das heißt, der ist mit mir gleichzeitig erwachsen geworden. Ich zu Hause im echten Leben, in Oldenburg, dann Köln, dann Berlin. Und er in München, in Anführungsstrichen, in der Lindenstraße ist er groß geworden. Und der war alles zwischendurch. Mittlerweile hat er sich gefangen, aber er war Nazi, dann kam damals hier Willi Herren. Willi Herren hat ja bei der Lindenstraße mitgespielt und hat Klausi Beimer zum Nazi gemacht.
Mhm.
Und da ist, dann hat Mutter Beimer den im Fernsehen in der Tagesschau gesehen und da ist ihr abends das ganze Tablett mit dem Abendessen runtergefallen, weil Klausi Beimer da irgendwo einen Molotow-Cocktail geworfen hat.
Ja.
In der Tagesschau.
Aber das finde ich lustig, dass sich das so verwundert, weil es gibt mittlerweile ja auch ganze Generationen, die mit Joko und dir aufgewachsen sind. Da macht man sich ja nichts mehr vor. Wir machen den Triss jetzt seit 14 Jahren.
Ja, im Fernsehen.
Und das ist eine ganze Generation, die sagt, ja, mit dem Klaas, den habe ich schon. Also als ich 11 war, hat der schon Fernsehen gemacht.
Mir ist was passiert da letztens, genau zum Thema. Da stehe ich in der Wrangelstraße, das ist hier in Kreuzberg, eine ziemlich belebte Straße und wir haben da was gedreht und es war ein wahnsinnig lustiger Nachmittag, weil so alle Leute aus ihren Geschäften rauskamen. Da gibt es dann so einen Lottoladen, dann habe ich da einen Kaffee gekriegt, dann hat mir hier einer Kekse geschenkt, dann habe ich da hinten, wollte ich Döner essen, habe ich auch umsonst gekriegt, dann hat mir einer ein Ei rangegeben. Ich bin wie so der Bürgermeister, wie Tony Hamadi bin ich da rumgelaufen und die Leute haben mir so Sachen gegeben. Ne? Das war so ganz buntes Treiben auf der Straße, hat total Spaß gemacht. Auf einmal stand so ein 1,85 großer Ghetto-Krieger vor mir und sagte, hey Klaas. Ich gesagt, ja, was ist los? Ich bin Klaas. Und wer bist du? Und dann hat er seinen Namen gesagt und hat dann gesagt, du hast mir mal was vorgelesen. Ich gesagt, wie, ich habe dir was vorgelesen? Und er war wirklich 2 Köpfe größer als ich. Und ich hatte Angst vor dem. Du hast mir mal was vorgelesen, da war ich in der Grundschule. Und da habe ich, es gibt den Zeitvorlesetag, eine Sache, die ich immer noch gerne ab und zu mal mache, wenn ich Zeit habe, gibt es einmal im Jahr, da kannst du also als irgendwie so ein bisschen oder mehr oder weniger Prominenter, kannst du dann in Schulen gehen, das wird nicht gefilmt und nichts, das ist einfach nur so die Sache an sich.
Aber du musst den aus der Zeit vorlesen.
Dann muss man den aus der Zeit vorlesen. Da macht man
bis
dann
die
diese,
schlafen.
Ja, da gibt es dann ja immer dieses Streitgespräch, ne? Ja. Dieses Entweder-Oder, ne? Oder soll man es lassen? Und das wird man denen dann vorgenommen, müssen die mitargumentieren. Ne, man bringt dann einfach, ich habe dann so Kinderbücher mitgebracht, hier so Hilfe, die Herdmanns kommen oder Berts gesammelte Katastrophen, so witzige Kinderbücher. Ja. Ne? Und dann bin ich da hingegangen, habe dem was vorgelesen. Und offenbar habe ich dem was vorgelesen. Da war ich bei Viva oder MTV oder irgendwie sowas. Und der war mittlerweile ein richtig erwachsener Mann.
Jetzt hast du ja zugegeben, dass du Lindenstraßen-Fan bist. Vielleicht starten wir die heutige Sendung mal, indem jeder so eine Art Guilty Pleasure zugibt. Und da habe ich auch eine kleine Beichte vorbereitet. Und zwar möchte ich es einfach mal öffentlich sagen, damit es so von der Seele ist.
Na komm, lass raus.
Und zwar bin ich riesengroßer. Und das ist ohne Ironie. Also wer da jetzt so eine Ironie mit reinhört, der wird dem nicht gerecht, weil es ist im Grunde jetzt ein Moment der Wahrhaftigkeit. Ich gebe jetzt etwas zu. Ich bin riesengroßer Fan von den Prinzen. Von dem Prinzen. Mein erstes musikalisches Werk, was ich besessen habe als Kind, war eine Doppelkassette von den Prinzen, wo schon alle großen Hits drauf waren. Also damals auch war ja wirklich also ein Riesenhit, alles nur geklaut. Das lief so im Kindergarten und so. Und war ein Mega-Hit und über diesen Hit bin ich auf die Prinzen gestoßen und bin eigentlich bis heute Fan, war auch sogar schon auf dem Prinzenkonzert und hatte da eine mega gute Zeit. Warte weil mal. Die Prinzen nämlich, um die da mal zu retten, die haben mega lustige Texte und ich war einfach als Kind wirklich großer Prinzenfan.
So, ich mache jetzt hier mal was. Warte
was
mal.
Machst du denn?
So, warte, ich mach was. So. Jetzt hast du gerade hier eine Nachricht bekommen, ne, von mir.
Ah, ja, ich hab's auf leise gestellt.
Ja, dann guck mal bitte, was du da bekommen hast.
Nein! Klaas hat mir gerade die Telefonnummer von Sebastian Krumbiegel geschickt.
Oh,
weißt du, können wir den anrufen? Nächste Woche will ich den anrufen. Ich will noch einmal mich sammeln, so ein paar Fragen mir überlegen. Sollen wir den nächste Woche im Podcast mal anrufen?
Ja, denn das ist nämlich einer der Sänger, das ist ja so eine A-Cappella-Truppe. Das heißt, die haben.
Der Sänger.
Er ist schon
der Frontmann.
Schon der Sänger so. Ja. Aber genau, das ist wahrscheinlich einer der prominentesten, so, die man noch so im Kopf hat. Und toller Typ.
Hatte damals rote Haare.
Hat er, ja.
Die kamen ja, das fand ich natürlich auch als Kind wirklich irgendwie faszinierend, dass die aus so einem Schülerchor, also einem Thomaner-Chor kamen, so einem Kirchenchor und sich dann so als Rocker weiterentwickelt haben. Und einer aus
als
der
Rocker?
Band.
Wann ja, ist das denn passiert?
Das will ich ja gerade sagen. Also die waren für mich schon, die waren für mich null uncool, sondern ich habe so richtig gedacht, boah, ey, die sind echt cool. Der eine hat rote Haare, der andere hatte so weißblonde Haare.
Tobi.
Und Tobi nämlich, und das also habe ich auch verfolgt.
Die würden nicht mal über sich selbst behaupten, dass sie jemals cool
waren. Doch, die waren
cool. Nein,
das nimmst du falsch. Der Tobi sogar, jetzt pass auf, der Tobi hat sogar in London gelebt.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Der ist doch ultra cool, Tobi. Der Tobi hat in London, ist doch Wahnsinn.
Also die war wirklich, meine erste CD war von den Backstreet Boys und die habe ich mir überhaupt nicht gewünscht. Da ist meine Oma in den Laden gegangen, hat gefragt, was hören denn die jungen Leute heute? Ja. Habe ich die gekriegt und ich habe die rauf und runter gehört. Und selbst in der Zeit fand ich die Prinzen nicht cool.
Also ich möchte es jetzt auch mal sagen, also wie gesagt, du sprichst ja auch aus der Gegenwart, ne? Du findest sie ja immer noch cool.
Ich finde sie auch immer noch gut, ich kann damit leben. Es gibt Tage, da höre ich mir ein paar alte Prinzen-Songs an.
Ja.
Zum Beispiel, wie war das? Vergammelte Speisen zu unerhöhten Preisen sind zurückzuweisen.
Ja.
Gut, das ist eine gute Zeile.
Es besser als 90% vom Deutschrap.
Ja, aber wirklich. Der Kunde haben die Cloudrap vorweggenommen.
Ja, es gibt dann Millionär, den Song gibt es.
Ja, ich wäre so gerne Millionär, dann wäre mein Konto niemals leer. Ich wäre so gerne Millionär, Millionen schwer.
Einer muss immer so machen.
Ja, das war so sensationell. Küssen verboten, streng verboten. Keiner, der mich je gesehen hat, hätte das geglaubt. Küssen ist bei mir nicht erlaubt.
Baywatch Berlin nimmt sich die Zeit für sie. Man nimmt sich einfach die Zeit, die man braucht für bestimmte Inhalte. Das ist okay. Hier hat jeder seine kleine Bühne.
Also ich glaube, ich werde das so machen, dass wir in der Folgenbeschreibung, ja, da werden wir schreiben, wenn man nicht hören will, wie ich die Prinzen singe, wann man dann wieder einschalten muss. Dann geben wir euch im Nachhinein den Timecode.
Also ich muss wirklich sagen, und das möchte ich jetzt auch mal sagen, Sebastian. So, das hat mitten im Wort jetzt aufgehört und das lag daran, dass hier Stromausfall war. Das hat jetzt nicht nur dafür gesorgt, dass wir hier kurz die Aufnahme unterbrechen müssen, sondern wir wissen auch gar nicht mehr, worüber wir gerade
jetzt
geredet
haben. Jetzt bin ich völlig verwirrt, völlig verdattelt.
Für die Zuhörer ist natürlich jetzt ganz blöd, weil die wissen natürlich genau, worum es gerade ging.
Den entgeht ein nie wieder reproduzierbarer Gedanke von Klaashofer Umlauf.
Ich habe so eine vage Idee davon, dass wir über die Prinzen geredet haben.
Es war über die Prinzen.
Dann ist unsere Kollegin Sophie nebenan an eine, warum auch immer da eine hängt, so eine Lichterkette hängt da. Ja. Da ist sie rangekommen. Und dann hat sie gemacht, alles war aus. Und dann bin da wieder heldenhaft.
Wahnsinn, Klaas.
Habe mir zeigen lassen, wo der Sicherungskasten ist und habe alle Sicherungen selber wieder reingedrückt. So ist das nämlich hier.
Du bist der Sebastian Krumbiegel der Firma, würde ich sagen.
Absolut.
So ist es, genau.
Aber werdet ihr jetzt, wir sind ja zu dritt hier, müssen ja immer alles einstimmig auch beschließen. Also werdet ihr damit einverstanden, dass mir ein später Kindheitstraum erfüllt wird und wir nächste Woche mit Sebastian Krumbiegel kurz telefonieren hier im Podcast?
Ja, würde ich gerne machen. Und der ist auch sehr nett.
Und ich würde dann drei Fragen, ich gehe wirklich jetzt die ganze Woche dann in mich und überlege mir die drei Fragen, die mein praktisch 8-jähriges bis 14-jähriges Ich unbedingt wissen wollen. Ja. Wollte, werde ich ihm stellen.
Ja, okay.
So dass ich mir praktisch dann, wenn ich jetzt in der Zeit zurückreisen würde, könnte ich mir dann so ein High Five geben, dass das so von der Bucketlist ist.
Mhm, das können wir machen.
Also, Herr Krumbiegel, wir rufen Sie an.
Das ist gut. Sag mal, eine ganz andere Sache. Ich wollte mal wissen, ob euch das in irgendeiner Form, ob ihr das überhaupt in irgendeiner Form mitbekommen habt. Wir stecken hier gerade am Mittwoch, am Arschhaar-Mittwoch sind wir gerade. Das ist ja für uns als Berliner egal. Aber hier ist Berlinale gerade. Habt ihr die Berlinale mitbekommen? Ist in irgendeiner Form die Berlinale für euer Leben wichtig?
Sie ist am Montag war sie für mich wichtig. Ich war tatsächlich auf einer Berlinale-Party. Ich gehe da jetzt nicht drauf ein weiter.
Haben Sie dich eingeladen?
Ich hab,
wegen Podcast?
Nee, nicht wegen Podcast, wegen so, keine Ahnung, warum sie mich eingeladen haben. Die haben noch feste Trinker gesucht. So, keine, weiß ich nicht. Und da habe ich gleich eine Frage an dich.
Fragen an den Prominenten.
Also Klaas, du bist ja schon lange ein Prominenter, ein bekanntes Gesicht. Du wirst
auch sehr lange schon Fernsehstar.
Du bist sehr lange Fernsehstar.
Das ist mein Beruf.
Meine Frage an den Fernsehstar wäre, ich habe gemerkt und auf dieser Berlinale-Party, dass die Einschläge so ein bisschen näher kommen. Das heißt, man wird relativ oft angesprochen auf diesen Podcast. Mhm. Und die Leute meinen es auch meistens gut. Die lassen deinen Lob da. Ja, und die sagen so, Mensch, hey, das ist ja, höre ich gerne. Und ich merke, ich kann damit überhaupt nicht umgehen. Ich mache Folgendes, ich habe mir folgende Gestik angeeignet. Ich mache wie der Dalai Lama die Hände zum Gebet und mache so mit dem Kopf, nick ich so im Vorbeigehen und gucke, dass schneller an die Bar kommen. Und das ist das Ding. Ist das cool oder hast du noch weitere Tipps?
Nee, aber sagst für du mich dazu ist das, was? Also machst du nur die Geste still?
Nee, ich mach,
das wäre echt weird.
Ich mache schon so, ja, vielen Dank, danke, ach, freut mich. Vielen, ach, das ist nett, danke schön. Und schnell weg.
Also jetzt aus Profisicht, das ist ja eine Frage an mich, ne? Kannst du natürlich auch beantworten, wenn du unbedingt willst.
Aber ich dachte gerade, super Idee, so mache ich es jetzt auch.
Nee.
Da sagst du nein.
Das ist eine falsche. Das ist, was du da machst, ist dieses die Hände zusammen. Man hat das Gefühl, du bist so eine durchgeknallte Schauspielerin, die irgendwie irgendwo in Asien jetzt ihr Glück gefunden hat, weil sie dann auch bei den da irgendwo mitgebetet hat.
Jana Palaschke,
ja, weil sie da irgendwo mal so 2 Wochen da mitgebetet hat und jetzt dann erleuchtet zurückkommt und jetzt immer nur noch die Hände faltet und denkt, diese Sanftheit, die wird jetzt von mir Besitz ergreifen und bist dann so eine Mischung aus, so Christine Neugebauer, die dann, man kennt doch diese Dankesreden bei diesen ganzen Preisverleihungen, wenn man das Gefühl hat, jetzt ist ein bisschen too much und so viel Gefühl und so viel Spiritualität muss man jetzt nicht in jede seiner Gesten reinlegen. Und wenn du jetzt als Freebird Thomas Schmidt anfängst, die Hände zu falten, als hättest du so, wärst du so von buddhistischer Gelassenheit durchströmt,
aber ich
das passt
nur,
ja auch nicht zu dir.
Ich will doch nur so Demo zeigen und dass man sich wirklich bedankt dafür, dass sie irgendwie, dass man Zuhörer hat, die das irgendwie gut finden und einem das sagen will. Und trotzdem will ich natürlich nicht mit jedem ein Gespräch anfangen. Sage ich auch offen.
Ich fänd,
und deswegen diese Gestik, so mit dem Kopfnicken 2-mal und dann gibt's das nächste Bier an der Bar.
Aber ich fände es gut, Schmidti, wenn du das wirklich so ein bisschen mehr dieses Buddhistische, was es ja schon auch hat, leben würdest und du wirklich sagen würdest so Namaste und dann noch eine buddhistische Weisheit mitgibst. Weil dann würdest du das so umwandeln. Weißt du, sagen so Namaste sei wie der Fluss. Und dann gehst du weiter, weißt du?
Okay, probier's mal aus.
Probier das mal aus. Was sagst du als Prominent? Weil du bist häufiger in den Situationen. Ist das ein Weg?
Also du, ob das jetzt Thomas Schmidt oder Richard Gere ist oder Cat Stevens. Also irgendwer findet irgendwann mal seine höhere Bestimmung und dann muss man da eben auch, das ging bei dir jetzt schnell? muss man sagen. Also, dass du jetzt immer von einem Nobody hin zu einer spirituell erleuchteten Person, was normalerweise erst viele Jahre nach der eigentlichen Karriere kommt.
Aber
normalerweise
bist du 30. Als ich in den Raum kam, dass er so eine neue Aura hat.
Ach, jetzt halte die Klappe,
dass er wirklich so strahlt, weißt du, dass man.
Ich will doch das Gegenteil erreichen. Ich will ja nicht sagen, ihr schaut mich an, ich bin Messias, sondern ich will ja sagen, ich bin auf dem Boden geblieben, und weil also, ich kein Promi bin. Also ich bin hier nur so ein Mitquassler.
Liebe Schmittis,
so ein Putzerfisch bei Glas.
Wenn ihr Schmitti trefft und ihr reibt an seinem Pulli, dann bringt das schon allein Glück.
Ganz ehrlich, irgendwann kippt das Richtung Manson Family. Ich mache mir da keine Illusion, dass das irgendwann böse endet, wenn du so eine Art, wenn du da, also du findest auch so ein paar Leute, die dir dann hinterherlaufen.
Ja, aber da muss ich auch mal eine Lanze brechen, so für unsere Fans. Ich merke wirklich, und wir haben jetzt schon auch Erfahrungen mit Fans in unseren Shows etc. Und ich finde, die Podcast-Fans, unsere Zuhörer, sind außerordentlich gut aussehend und außerordentlich gescheit. Ja,
sehr schöne,
und es ist immer sehr sympathisch und angenehm, mit denen in Kontakt zu treten. Ob die bei Instagram was schreiben oder nie. Man ist wirklich verwundert. Es sind keine Assis, die da rumplöken, sondern das irgendwie zu schätzen wissen. Das finde ich sehr, sehr angenehm.
Muy caliente. Yes. Aber Klausi, du wirst ja wirklich häufig angesprochen. Und was ist der beste Weg, das Gespräch nett, verbindlich, aber kurz zu halten?
Ja, im Prinzip so wie du das machst. Ich würde das jetzt nicht mit so einer großen Weltreligionsgeste machen. Das ist mir ein bisschen dick aufgetragen.
Naja. Ne?
Mit der Schmittis Mönchshände. Weiß ich nicht, ne?
Sei wie die Biene und flieg. Namaste.
Und am Ende nerven mich halt so Leute, die sich darüber beschweren die ganze Zeit. Also die dann sagen, um Gottes Willen, und dann, also bei dir ist es ja nun momentan noch ein bisschen aufregend, aber du musst dich irgendwie auch daran gewöhnen, das ist jetzt eben so. Also du, wer den Arsch aus dem Fenster hängt, muss damit rechnen, geküsst zu werden, sagt man ja auch. Und bei dir ist es eben so, du stellst dich da wie auf einer Apfelsinenkiste auf dem Marktplatz, erzählst dann 1,5 Stunden deine Geschichten aus dem Leben und erwartest dann, dass die Leute dich ignorieren. Also es ist ja irgendwie bizarr, ne? Nichts weiter machen wir ja hier. Das ist ja eine Art Öffentlichkeit. Nicht, dass die Leute hier jetzt wirklich stehen, aber natürlich erreicht es sie und auch nicht zu wenige. Und sich dann darüber zu beschweren, dass einer darauf reagiert, nachdem du 1,5 Stunden lang ein Gespräch anbietest.
Leute, ich habe mich überhaupt nicht beschwert. Ich bin da immer vor, ich weiß nur nicht mit der Situation umzugehen, weil es komplett neu für mich ist.
Und da helfe ich
dir. Ich will auf gar keinen Fall arrogant wirken, weil ich ja natürlich im Weitergehen bin auf so einer Party. Und dann hat man nur kurz die Gelegenheit, der sagt einem, ey, finde ich gut, was ihr macht. Und man will ja weitergehen, man muss weitergehen und man will trotzdem nicht wie ein Arsch wirken.
Ja, aber dafür hast du jetzt halt auch so HelloFresh-Boxen und mal eine Sonos-Box gekriegt. Da musst du jetzt
einfach. Ich beschwere mich doch gar nicht. Ich will doch nur von dem Prominenten
wissen. Nein, ich muss auch sagen, also dieser Undank, der da aus allen Poren kommt. Also wirklich, ich bin richtig erschüttert, muss ich sagen. Also letztendlich ist es doch immer wunderschön, wenn man angesprochen wird, und da kann man eigentlich nur jeden umarmen, der auch den Mut zusammennimmt und mal ein nettes Wort an einen richtet. Also vielen Dank auch von meiner Seite. Ich finde es schade, dass du da wirklich schon in anderen Sphären offenbar unterwegs bist.
Das ist so durchsichtig, das, was ihr da betreibt, ey. Das ist.
Ja, ich, aber jetzt mal unabhängig, wir nehmen das mal von dir jetzt mal weg. Mich nervt es wirklich, wenn Leute sich darüber beschweren. Also jetzt nicht nur, also natürlich nicht so Podcast-Sabbeltypen wie wir, sondern so richtige Prominente dann, ne, die das also mit Absicht machen, die ihr ganzes Leben darauf hingearbeitet haben, endlich irgendwie irgendwo zu sein und so. Und dann anfangen mit, oh, jetzt werde ich hier wieder angeglotzt. Das finde ich peinlich und doof. Und das sind natürlich auch die Ersten, die eine Psychose kriegen, wenn das dann nicht mehr passiert. Die kommen dann damit überhaupt nicht klar, wenn sie auf einmal ignoriert werden. So, das sind die, die sich immer über die Aftershow-Party von Blablabla beschweren, wie scheiße das auch immer ist, aber einen Affen machen und 2 Tage vorher jede Agentur Berlins anrufen, wenn sie nicht eingeladen sind. Und das gilt mit ganz vielen Leuten so. Also ich glaube, die das einfach so entgegennehmen und das einfach halt so machen, das ist das Aufrichtigste und auch das Sympathischste.
Wobei man ja sagen muss, dass wir ja als Fernsehhainis die Erfahrung machen, dass je größer der Star eigentlich ist, umso zugänglicher ist der. Und es ist aber häufig so, wenn wir die Gelegenheit haben, Schauspieler oder ihr die Gelegenheit habt, die zu treffen und zu interviewen, zu filmen oder was weiß ich, die haben eine neue CD, man geht dann an einen Ort und hat die Gelegenheit, die zu interviewen von, was weiß ich, Justin Bieber über Denzel Washington, was weiß der Teufel, dann ist das ja meistens so, dass man die Erfahrung macht, dass die selber wahnsinnig nett sind, aber, und das kann man ja hier im Podcast auch mal beschreiben, wie sowas abläuft, die haben letztendlich eine Entourage von 10, 15 Leuten um sie herum, die einen einzigen Job haben, und das ist eine entsetzliche Anspannung zu kreieren bei allen Beteiligten, wo du fast praktisch die Herzarterie platzt vor Aufregung, obwohl du völlig lässig vorher noch warst, auch praktisch ich oder Schmitty vor der Kamera, hinter der Kamera, die wir vielleicht was vorbereitet haben, die mit euch, also dir und Joko gemeinsam überlegt haben, was könnte man für Fragen stellen und so und eigentlich auch mit einer gewissen Routine an sowas herangehen, da schaffen die es, uns praktisch völlig in eine Anspannung zu versetzen. Und das ist, finde ich, immer völlig kurios, ne, weil da ist dann ein amerikanischer Publicist, sagt man, also die da nur darauf achtet, dass der von mir aus Denzel Washington jetzt nichts Falsches sagt, aus Versehen dem brieft und so. Vielleicht kannst du es aber auch nochmal aus deiner Perspektive beschreiben.
Naja, es gibt ja zum Beispiel immer so Möglichkeiten, da trifft man dann irgendeinen internationalen Star, weiß ich nicht, vor Ort, so, da gibt es entweder so ganz normale Junkets, nennt man das, da steht dann so ein Plakat von dem Film oder der CD dann im Hintergrund, dann kannst du 5 Fragen stellen, danach kommt irgendwie der nächste.
Dann schleusen die 20 Leute
durch. So, genau. Und manchmal gibt es dann aber auch so besondere Sachen noch und das muss dann abgeklärt werden, wochenlang. Da ist dann zum Beispiel auch wiederum ein Tisch. Auf der einen Seite sitzen die einen Leute, auf der anderen Seite sitzt zum Beispiel ich. Und dann wird aber mit sehr vielen Leuten vorgesprochen, so, wie machen wir das jetzt? Ich sage, ja, also wir hier in Deutschland, wir machen es so, also wir setzen uns an den Tisch und in dem Moment, wo wir alle sitzen und dann rutschen wir so mit dem Popo manchmal noch so nach links und rechts so ein bisschen. Und wenn wir das Gefühl haben, jetzt sitzen wir gut, fangen wir an zu sprechen. So machen wir das normalerweise hier. Wie macht ihr das? Ja, also da müssen wir jetzt mal überlegen, also ob er jetzt also schon da sitzt und dann kommt der Moderator dazu oder sitzt der Moderator schon und er kommt dazu.
Wer
und
sagt er dann, zuerst Hallo sagen?
Sagt er vielleicht kurz Hallo oder tut er so, als würde er dich erst entdecken? Naja, müssen wir mal schauen. Naja, Improvisation ist immer ganz schwierig. So, und dann heißt es No Goofing Around. Das heißt, halt die Fresse, stell die Fragen, die wir vorbereitet haben und nerv nicht rum mit normalem Gespräch. Und das kann man dann hier und da ein bisschen durchbrechen und natürlich durch die Fallhöhe, die kreiert wird, wirkt der Star normal und das ist ja das Absurde, der ist ja nicht normaler als irgendwer anders, er kommt einem nur deswegen normal vor, weil vorher so ein Bild von dem gezeichnet wird, dass du das Gefühl hast, im Prinzip, wenn du dem jetzt nicht sagst, dass das hier die Tür ist, dann rennt er so lange gegen die Wand, bis er wieder umdreht wie so ein Staubsaugerroboter und wieder zurück ins Zimmer geht, weil er unselbstständig ist. Und dann wird noch gesagt, also hier steht jetzt hier Wasser ohne Kohlensäure auf dem Tisch. Also ich glaube, das wird ein Riesenproblem sein, weil der trinkt das auf gar keinen Fall. Und wir brauchen jetzt unbedingt noch was mit Kohlensäure. Und dann wird also einer rennt dann los wie von der Tarantel gestochen, als würde es um sein Leben gehen oder die Olympiafackel irgendwo abzuliefern. Und dann kommt er wieder zurück mit dem Kohlensäurewasser und dann kommt der vermeintliche Star rein und sagt, no, still water is fine.
Ja, dann ist er erstmal, er kommt. Ja. Alle bereit. Sind die Karten, sind die Akkus, ist das Licht gut? Er kommt jetzt. Und diese Anspannung, das ist wirklich sensationell. Und da muss ich auch Joko Winterscheid nochmal ein Kompliment der besonderen Art mitgeben, weil er wirklich es immer wieder auch ganz besonders gut schafft, wenn die dann kommen, da so eine ganz normale Stimmung, also im Grunde diese sehr angespannte Stimmung, kann er super wieder in eine normale Stimmung umwandeln. Ich habe es zum Beispiel erlebt mit Justin Bieber, war auch eine Riesenaufregung. Und Joko hat dann irgendwas gesagt, was dann wieder, hat er dann herzlich gelacht vor dem Interview und dann war wieder eine ganz normale Stimmung. Man hat das erste Mal wieder so ausatmen können.
Also
das ist praktisch ein Riesentalent von Joko, aus Megastars wieder normalen Menschen zu machen.
Da gab es aber mal eine Situation, da war Joko offenbar noch irgendwie so auf dem Klo und es war so 10 Minuten vor der eigentlichen Interviewzeit, habe ich auch nur erzählt bekommen. Und da gab es dann so ein Set, so einen Raum, wo dann alle schon gewartet haben und da sollte dann Justin Timberlake reinkommen. Ne? So. Und da gab es dieses Set, es war 10 Minuten vor der Zeit, Joko noch auf dem Klo, das ganze Team nicht so richtig vorbereitet und auch sonst kam von der Entourage noch keiner rein, um irgendwie Stress zu machen, wie normalerweise. Da lief irgendwas schief. Auf jeden Fall kam dann irgendwann, während das Team so in der Ecke stand, noch so gelabert hat, kam dann Justin Timberlake, hat sich so reingeschlichen in den Raum und alle ist das dann so klar geworden. Dann hat er aber nicht Hallo gesagt, was dann zu einer sehr beklemmenden Atmosphäre geführt hat. Dann ist er in so eine, da war ein Riesenraum und in der Ecke stand so eine Espressomaschine. Und da ist er dann hingegangen und hat sich so ein Espresso selber gemacht und hat dann immer so ein bisschen so weird rüber geguckt. Und keiner hat sich getraut, was zu sagen. Und man sagt, ha, jetzt nichts Falsches sagen und so. Und diese 10 Minuten, da hätte man die Luft wohl schneiden können, wie mir so zugetragen wurde. Und solche Situationen, die gibt's dann. Aber es gibt ja dann auch immer, und deswegen bin ich vielleicht manchmal so ein bisschen gehemmt dabei, es gibt bei diesen Junkets, die sind dann so irgendwie, kommen dann da 15 Leute und so, und da gibt's halt die Normalen, die dann so ihre Standardfragen stellen, da gibt's dann irgendwelche Promi-Magazine, dann Frühstücksfernsehen, Nachrichten, sonst was. Aber da gibt's dann auch immer 2, 3 so Gag-Typen. Und die gibt's wahrscheinlich in jedem Land. Die machen dann für Europa so einen Tag, die machen für Amerika, Südamerika und so weiter. Und dann kommt immer irgendein Typ so vom Radio, der dann fürs Internet noch was macht, der dann sich dann schon so witzig anzieht und irgendwie noch, irgendwie, keine Ahnung, als Banane verkleidet
oder
und da sitzt.
Schwerter und ein Plastikhelm oder so.
Ein Plastikhelm und sowas Gackiges macht, wo man schon weiß, ja, jetzt kommt der Witzvogel noch und so.
Der
und
halt dann, rumgooft, ne?
Der so rumgooft und so, der darf das dann auch. Weil
von
das
dem, die den eigentlich schützen wollen. Exakt, der ist immer
und,
da.
Ja, und ich habe manchmal den Eindruck, ich werde auch bei denen so wahrgenommen, als wäre ich so einer, obwohl ich ja nicht im Bananenkostüm komme, aber dann heißt es ja hier, he's a funny guy und so und alle so.
wie du mal so schon sagt, der lustige Furzbär, der muss dann ausgepackt werden.
Ja, immer wenn ihr mich dann fragt, willst du das machen, sage ich, ich habe keinen Bock da, der lustige Furzbär zu sein, bitte schicken Sie Elton, lassen Sie mich in Ruhe.
Lass das doch den Mockridge machen. Ja.
Und ja, also es ist dann nicht immer nur, also für mich ist es jetzt kein Flash mehr, so irgendwie so Hollywood-Typen zu sehen. Das ist jetzt nicht mehr so, dass ich da so vom Stuhl fahre und denke, oh, den gibt's ja wirklich hier irgendwie, Samuel L. Jackson. Naja, weil man dann auch die offensichtlichen Sachen nicht, naja, nicht besprechen
Habt
kann.
Habt ihr Let's Dance geguckt?
Bitte? Ja. Nein.
Also, dann erklär es dir mal, Klaas. Ich habe nämlich da einen Aufreger. Nee, es ist wirklich...
Let's Dance reden, das ist diese Tanzkacke, das kann ich
nicht. Nein, also, jetzt hör mir doch mal zu. Es geht um ein viel universelleres Thema als Let's Dance an sich. Da war Ilka Bessin, der hat getanzt. Und ich sehe jetzt schon den Schmunzler von Jakob und das ist eigentlich mein Thema. Ilka Bessin, ehemals Cindy aus Marzahn, sollte da mittanzen. Und die Erwartungen im Saal, die waren schon so, da hat es geknistert vor Spannung, wie das denn wohl ablaufen könnte. Und da hat RTL natürlich das einzige richtige Lied gewählt, um ihren Tanz zu begleiten, nämlich Hey Sexy Lady, diese zynischen Wichser. Und haben dann musste Ilka Bessin da tanzen. Und man hat immer mal wieder auch während der Darbietung so Lacher aus dem Publikum gehört, weil sie das natürlich nicht, also sie hat das nicht so optimal gemacht. Mhm. Und die Figur ist jetzt auch keine Tänzerfigur, das sage ich ganz wertneutral. Aber wir wissen ja alle, warum sie überhaupt interessant ist für RTL, warum die Zuschauer sich auf diesen Tanz ganz besonders freuen. Und es ist auch alles okay. Danach war also so eine Stimmung, wo man aber gemerkt hat, es traut sich auch niemand so richtig laut loszuprusten oder so. Und der Tanz war natürlich nicht ganz geil. Und dann wurde sie bewertet. Und da hat sich auch die Jury so ein bisschen drum gedrückt, wie sie das jetzt formuliert, dass das nicht optimal aussah. Und dann hat Ilka Bessin das alte Pocher-Ding gemacht. So, sie hat irgendwie einen Witz über sich selbst gemacht. Sie hat gesagt, wie ihr wisst, da tanze ich ja schon seit 100 Jahren. Ich bin ja ein sportliches Rennpferd. So ungefähr war die Tonalität. Und in dem Moment hat man gemerkt, wie in dem ganzen Saal, das kann man sich anhören, kann man nochmal in die Sendung reingucken, wie so diese Anspannung wegfällt, dass man ab jetzt Fettshaming, jetzt ist es erlaubt. Weil die Ilka hat grünes Licht gegeben, hat selbst gesagt, ab jetzt dürfen wir alle Witze machen. Es war ein Gegackel, wirklich, wie als wären Julian F.M. Stöckel und alle wären sie im Saal. Die haben wirklich alle so, so richtig aggressiv, laut. Die Jury hat gebrüllt, der Saal hat gebrüllt. Die Sendung ging wirklich für 2 Minuten nicht weiter, weil alle sich die Anspannung, wie gehen wir mit der Situation
ich hab so Köpfe, die in so einer Fischei-Optik so ganz nah an der Kamera
genau sowas,
sind und so den Mund so aufreißen beim Lachen.
Das war unfassbar. Wenn man das irgendwo nochmal gucken kann, die haben wirklich sich alle Anspannung weggelacht. Jetzt darf man wieder über Dicke lachen. Ha, 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 ha. Und das finde ich so ein bisschen schwierig. Also ich weiß auch nicht, warum Ilka da mitmacht. Also zum einen macht sie es ja richtig, sie macht das mit Selbstironie und das ist alles sehr sympathisch und sie wird auch sehr weit kommen und sie wird auch ein Publikumsliebling werden. Auf der anderen Seite gibt sie eigentlich nur eine grüne Karte für Fettshaming. Und das bei RTL um 20.15 Uhr. Da weiß ich nicht, wie man damit so klarkommt. Ich war sehr irritiert auf der Couch.
Naja, ich bin da auch hin und her gerissen. Also natürlich ist Fettshaming scheiße, das sage ich jetzt auch mal ganz bewusst als molliger Mann. Und sehe es aber bei Ilka Bessin so ein bisschen zwiespältig, weil letztendlich war diese Figur Cindy aus Marzahn als dicke, unförmige Frau jahrelang ihr Gag-Thema, ne? Und jahrelang waren ihre Themen in ihren Stand-Ups praktisch so diese Fallhöhe zwischen dem Äußeren und sie hat es immer wieder in Gegensatz gesetzt. Sie war dann die das Prinzesschen und so. Das war immer wieder so in diesem Spannungsfeld von ich bin ja eigentlich keine, sagen wir mal, 0815 Modelfrau, sondern ich bin ja die aus Marzahn und ich bin ja die unförmige. Ich trage Jogginganzug und der ist rosa und so. Also die, das sind ja schon so ihre Themen und letztendlich, wenn sie sich dann in so einen Zusammenhang begibt, dann spielt sie auch damit. Deswegen habe ich jetzt seit wenig Also Mitgefühl hätte ich da jetzt nicht. Also weißt du, es ist letztendlich doch nicht groß anders, als wenn da Uli Potowski kommt, der irgendwie Sportkommentator war vor ein, zwei Jahren, glaube ich, mit dabei und hat wirklich getanzt wie ein alter Vorschlaghammer und hat da rumgestelzt und das war natürlich auch witzig, ne?
Eine Sache nur, ich habe bei, kennt ihr, Niemand will ein Promi sein, da gibt es eine Facebook-Gruppe, das war ehemals der Klatsch und Tratsch. Die Klatsch- und Tratsch-Truppe. Und die macht immer interessant, wenn man so eine Sendung guckt, die dabei zu lesen. Und folgende Beobachtung, die kriegt ihr nie wieder aus dem Kopf. Und die fand ich zugegebenermaßen sehr lustig. Laura Müller hat ja mitgetanzt bei Let's Dance. Und wurde danach von der Swarovski-Frau, Viktoria Swarovski interviewt. Und da hat jemand in dieser Gruppe bemerkt, dass wenn der Name von Laura Müller genannt wird, obwohl sie gar nicht angesprochen wird, dann wackelt sie mit ihren Brüsten. Jedes Mal, wenn der Name Laura Müller fährt, dann macht sie so eine kleine sexy Bewegung, so einen kleinen Dance und wackelt mit ihren Brüsten. Das kriegt sie nicht raus.
Vielleicht wäre das eine Alternative für deine betenden Hände.
mit den Brüsten wackeln?
Um die Leute weiterzuschicken.
Das ist gut, ja.
Ja, vielleicht kannst du die so ein bisschen abweisen mit so einer Art, sagen wir mal, Anti-Balz-Tanz.
Ah, ja.
Mit so einem Wegbalz-Tanz. Ja, vielleicht könntest du dir das übernehmen, das wäre doch nicht schlecht, ja.
Das ist eine Idee.
Wisst ihr was, es gab noch einen weiteren Vorfall, der mir zugetragen wurde von einer Bekannten von mir. Die ist also riesengroßer Europapark-Fan, ne? Und Europapark ist ja ein Riesending und so. Und da gibt es das Maskottchen, da ist die Euromaus. Kennt ihr die?
Ja.
So, und die Euromaus, also die ist richtiger Fan von der Euromaus und die rastet richtig aus, wenn die über die Euromaus nachdenkt. Und die hat auch eine Tasse von der Euromaus und die trinkt immer aus der Tasse morgens ihren Kaffee, weil die dann denkt, ah, guten Morgen Euromaus und so. Ne? Und jetzt war sie selber im Europapark, was ja auch nicht immer, die wohnt hier in Berlin. Jetzt war sie wieder im Europapark und hat große Augen bekommen und so richtig da rumgelaufen und gedacht, guck mal, ganz Europa in einem Park, ist ja Wahnsinn. Und dann kommt die Euromaus da angelaufen, die im Prinzip, wenn man sich das jetzt objektiv anschaut, von außen betrachtet, ist das jetzt keine Schönheit, die Euromaus. Aber wenn man eine emotionale Bindung hat zu dem Viech, dann findet man das gut. Die hat schon viele Fotos gemacht mit der Euromaus. Aber so wie das ja eben dann auch ist, man will da noch ein Foto machen, ne? Weil die sich vielleicht logisch weiterentwickelt hat. Ist ja klar, man selber sieht auch anders aus und so. Und da hat meine Bekannte ist dann so auf die Euromaus zugestürmt und hat die so in den Arm genommen und hat die dann auch so am Bauch angefasst und überall hat die so mal durchgeknuddelt, die kleine Euromaus, ne? Und da hat die Euromaus, die kann ja nicht anders als lachen, ne? Deswegen kann man nicht interpretieren, wie die was findet.
Wie die sich fühlt.
So, weil die Euromaus, die hat wirklich ein breites Grinsen von einem Ort zum anderen und die scheint so, als würde sie alles super geil finden, immer, ne? Das heißt, die muss richtig körperlich werden, um mal zu sagen, halt, stopp, ich lache zwar, but I'm dying inside. Bitte nicht mehr umarmen, ja? Hör auf, mich jetzt so anzugehen hier. Und dann hat die Euromaus also das einzige Richtige gemacht.
Ich zeige gerade ein Bild von der Euromaus.
Hat die Arme weggemacht und meine Bekannte weggeschoben. Es reicht jetzt, ja? Und dann war so ein bisschen peinliche Stimmung, ja. Weil natürlich das der Moment, da wachst du auf. Da merkst du, komm, ich bin erwachsen. Was bin ich denn jetzt hier wie so eine Irre hier auf die Maus zugestürmt? Und natürlich, dann ist ein bisschen roten Kopf gekriegt und dann noch verschämt gefragt, ja, Entschuldigung, und das wollte ich ja gar nicht. Und dich natürlich also aufrichtig entschuldigt, weil man in dem Moment erst merkt, ach ja, das ist ja ein Mensch irgendwo da drin. Das vergisst man ja.
Ja.
Man denkt, das ist hier die Euromaus, ne? Nicht ein Mensch. Ja. Und dann haben die noch so ein Foto gemacht und standen so ein bisschen so, ja, so als wenn man sich so neben Bürgermeister stellt, den man nicht so gut kennt. Und da ist ein bisschen verkrampftes Foto geworden. Sehr witziges Foto, wenn man die Vorgeschichte kennt. Und dann hat aber die Euromaus meiner Bekannten an Busen gefasst.
Was?
Um sich zu rächen.
Hui.
So, jetzt kommt ihr. Das ist jetzt mal die ungewöhnliche Wendung dieser Geschichte.
Sehr ungewöhnlich, ja.
So, bis ich dann aber rausgekriegt habe, in der Euromaus sind nur Frauen.
Ah, okay, das weiß ich jetzt nicht.
Nee, weil die Euromaus sehr klein. Also das sind fast meistens nur Frauen, wurde mir gesagt.
Ja, aber also jetzt mal, ist das dann, dann schön, wenn das dann eine Frau macht?
Also ein Fantreffen besonderer Art. Ich wollte einfach nur davon berichten, dass da eine Situation mit der Euromaus völlig eskaliert.
Mir ist es so ähnlich
gegangen. Diese Euromaus, die gehört ins Kitchen.
Mir ist es so ähnlich gegangen, als ich bei der Hertha war und auf einmal nicht mehr wusste. Ich habe so ähnlich Frank Zander gedrückt und wusste auf einmal nicht mehr, wo ist jetzt nochmal der Mensch drin? In Hertinho oder in Frank Zander? Und dann ist mir auf einmal, Moment, nein, also den man so fest drückt, das ist Hertinho. Das ist dieser Bär mit dem Hertha-Trikot und Frank Zander ist echt. darfst du nicht so quetschen.
Ich bin auch mal unter. Seid ihr mal in so einem peinlichen Kostüm jetzt außerhalb der Fernsehgeschichte? Seid ihr in so peinlichen Kostüm herumgelaufen als Walking Act?
Nope.
Ich schon.
Also meinst du richtig Walking Act, dass du so eine Riesenfigur bist?
Ja, also ich habe mal, ich musste mal als, wie alt war ich da, 15 oder so, da habe ich so verschiedene, ich hatte verschiedene kuriose Jobs in meiner Jugend, ganz viele verschiedene. Und ich habe mal als Honigbär für ein Reformhaus gearbeitet. mehrere Wochenenden. Da habe ich so ein Honigbär-Kostüm angekriegt mit so einem großen Kopf. Und dann musste ich Honigproben verteilen und Zettel, dass die in das Reformhaus gehen sollen und sich da den Honig dann da holen.
Oh,
und da gab es zwei große Augen. Und manchmal habe ich dann in der Stadt wie Oldenburg, sehr klein, ne? 180.000 Einwohner sind da. Und da habe ich manchmal Bekannte von mir getroffen. Und die wollte ich natürlich grüßen, aber die wussten nicht, dass ich da drin bin. Ne? Wo sollen die das? Und dann bin ich also als Bär mit dem Honigkörbchen in der Hand zu denen hin und hab die immer angeschrien, guck ins Auge! Guck ins Auge! Und dann haben dann einige Neugierige haben dann wirklich mal ins Auge reingeguckt und haben mich dann da schwitzend da drin gesehen. Hallo Tobias, ich bin der Honigbär.
Wie der Clown in der Kanalisation bei S. Ne?
Ja, und die haben dann natürlich auch, guck mal, und ich war dann so ganz glücklich, dass die mich erkannt haben. Und gesagt, hey Tobias! Und dann passiert das, was passieren muss. Nämlich, es ist ja sehr unspektakulär, wenn man sich einfach so in der Innenstadt trifft. Da sagt man ja normalerweise nur, na, wie geht's? Ja gut, okay, tschüss. Und geht weiter.
Ja.
Es ist ja gar nicht die große Sensation. Das heißt, Tobias guckt dann da rein. Ich schrei ihn von dem Wahnsinn nahe, schwitzend darin an. Ey, ich bin das in dem Bär. Und der guckt da immer noch so in das Auge rein. Auch von außen muss die Szene auch komisch ausgesehen haben. Und dann fängt so ein normales Smalltalk-Gespräch an. Ja. Was machst du denn hier? Ja, ich verteile die Honigproben. Und du? Ja, ich muss noch zu Levis noch eine Hose umtauschen. Ja, gut. Ja, dann okay, dann sehen wir uns in der Schule, ne?
Lass mir noch eine Kippe da.
Ja.
Grüß die Frau daheim, ne? Ciao.
Und dann gehen wir wieder auseinander, ne? Das war.
Ich wüsste gerne Bilder vom Honigbär. Ja, vom Honigbär würde ich so gerne Bilder sehen.
Habe ich noch nicht, da gibt es keine Bilder, glaube ich.
Oh, schön.
Nee, vom Honigbär. Nee, ich habe so ein paar skurrile Jobs gehabt.
Was noch?
Eierstreichler.
Bitte?
Naja, da guckt er. Ich habe mal in einer Fabrik gearbeitet, die haben maschinell Ostereier angemalt. Also die haben die eingefärbt. Ne? Normale Hühnereier festgekocht, haben die eingefärbt. So mit maschinell.
Ja.
Und die liefen an so einem Band an einem vorbei. Und dann musste man die kaputten Eier aussortieren.
Ah ja.
So, irgendwann musste das machen. Und das heißt, die liefen dann in so, ich glaube so Achterreihen oder so, ich weiß nicht mehr so genau, liefen das so an einem vorbei. Und dann musste man mit den Händen so drüber gehen.
Mhm.
Und irgendwann musste man
zärtlich?
Streicheln halt, damit man, weil das ging recht schnell. Ah, ja. Irgendwann hatte man das so raus, dass man die einfach nur so streicheln konnte. Und immer wenn man eine Unebenheit gefühlt hat, hat man schnell zugeschnappt und das kaputte Ei rausgesucht.
Ach.
Und wir nannten uns an der Produktionsstraße, an der Stelle, wir hießen die Eierstreichler.
Das heißt, du kannst heute noch im Supermarkt, kann man dich bitten, mal den 6er-Pack Eier einmal drüber zu streicheln, damit man da nicht...
Exakt.
Ja. Das klingt, als könntest du bei Domian anrufen und irgendwie von erzählen, was du so privat machst.
Ja, ich könnte wirklich, ich bin der einzige Mensch in Deutschland, der noch bei Domian anrufen kann, weil ich habe seine Nummer.
Auch noch.
Die private.
Ich könnte einfach um
1 Uhr Sorgen
nachts,
hast.
Nach alter Gewohnheit, könnte ich einfach weiterhin Domian anrufen. Immer um 1, wenn ich sage, Domian, was ist heute Dienstag? Ist heute freie Themennacht? Kann ich alles erzählen, was ich will? Und dann könnte ich ihn anrufen und wenn er dann keinen Bock hat, könnte er auch sagen, leg mal jetzt auf, der Johannes, mein Psychologe, ruft mich kurz auf.
Pass auf, ich war in einem Restaurant, das wurde mir extrem empfohlen. Weil siehst du, das ist ein bisschen sonderbar, aber wirklich super lecker. Sehr gutes Fleisch gibt's in dem Restaurant. Aber wenn man so eine Empfehlung kriegt, dann guckt man vielleicht nochmal vorher bei TripAdvisor, guckt mal, wie ist das so bewertet, auch vielleicht um die Adresse rauszufinden, wo muss man genau hin. Und da bin ich auf extrem ungewöhnliche Bewertungen gestoßen und mir ist ein Muster aufgefallen. Und zwar hat das Restaurant entweder nur einen einzigen Stern oder 5 und nichts dazwischen. Also das heißt, in dem Restaurant sind entweder Leute, dass für die das der schlimmste Abend ihres Lebens war oder der beste. Wie geht man also da vor? Also ich habe dann angefangen, diese Bewertung zu lesen. Ich will ja immer ein paar vorlesen, ja. War heute im man hat uns tatsächlich rausgeschmissen, weil mein Sohn, in Klammern 7 Jahre alt, mit dem Glas gespielt hat. Der ältere Herr, in Klammern wahrscheinlich der Besitzer, meinte zu mir, dass seine Menschenkenntnis das erste Mal seit Jahren so schlecht gewesen ist, dass er den Sohn sofort habe raushaben wollen aus dem Restaurant. Weißt du, also er hat gesagt, meine Menschenkenntnis empfiehlt mir jetzt, euch und diesen Sohn rauszuschmeißen.
Also
hat er die rausgeschmissen.
Der hat das halt einfach gespürt.
Hat das gespürt, dass
wenn er jetzt schon so mit dem Glas anfängt,
genau,
dann malt er hier gleich ein Hakenkreuz an die Wand.
Ja. Dann, wir sind nicht, in andere Bewertung, wir sind nicht über die Bestellung hinausgekommen. Der mürrische Chef war unglaublich unfreundlich und scheint nicht auf normale Gäste aus zu sein. Wer dort ist, kennt entweder nichts Besseres oder ist bereit, unfreundlich behandelt und schikaniert zu werden. Weil es nämlich so
schikaniert?
Ist.
Schikaniert?
Ja, es ist nämlich so, man darf in einem Restaurant, das wird aus diesen ganzen negativen Bewertungen klar, nicht selber bestellen. Man kriegt zwar eine Karte, aber wenn man dann nicht bereit ist, dass der Kellner einem was empfiehlt, dann fliegt man sofort raus. Und das ist praktisch hundertfach passiert. Und in dieses Restaurant bin ich dann gegangen mit ein paar Kollegen.
Ja.
Und jetzt war es so, das ist alles ein sehr uriges Restaurant. Und wir wussten also, es gibt zwei Mitarbeiter im Restaurant. Es gibt den Kellner, der wird manchmal noch als ganz nett beschrieben.
Ja.
Und dann gibt es den Besitzer, der über 90 Jahre alt ist und der jederzeit einen rausschmeißt, wenn einem irgendwas nicht passt.
Ja.
Und wir haben uns vor dem Restaurant getroffen und waren extra 10 Minuten früher da, weil wir gesagt, wir wollen nicht den ersten Grund liefern, dass man leicht zu spät ist und dann rausfliegt. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir gehen jetzt in das Restaurant, wir wollen die besten Gäste aus der Sicht des Chefs sein, die er je hatte. Und haben versucht praktisch einfach so aufzutreten, dass es keinerlei Grund gibt, uns rauszuschmeißen, damit wir da ab jetzt so richtig gehypt werden. Und sind dann rein und es war eine Anspannung, kann man nicht in Worte fassen. Wir haben schon versucht, beim Mantelaufhängen nichts falsch zu machen. Und dann ist es so, dass unser Kollege Basti hat seinen Mantel an den falschen Haken.
Oh.
Und dann kam der Kellner und meinte, nee, das ist der falsche Haken.
Und Basti kam schon so, wirklich ernsthaft?
Kam wirklich Basti schon so, es tut mir leid, ich habe offenbar den falschen Haken gewählt, wo sollen wir denn den Mantel anhängen? So, ja, das geht hier gar nicht, hängen Sie den Mantel hier an. Und dann haben wir uns so aufgereiht und haben dann überlegt, wie ist unsere Taktik? Weil es klar wurde, also entweder hat man es so gemacht wie Basti und Rauli, die haben versucht, alles zu allem Ja zu sagen, was der Kellner vorschlägt. Oder ich habe so gedacht, ich gebe dir so ein bisschen so eine Kultigkeit und wehr mich auch mal so ein bisschen, lass mich dann aber überzeugen. Und dann kam der mit der Karte und Basti und Rauli haben eigentlich schon gesagt, wir wollen gar nicht in die Karte gucken, was empfehlen Sie? Oh. Wir haben es vielleicht schon vorweggenommen, was man wusste. Und ich habe dann gesagt, ich möchte kein Schweinefleisch essen. Und dann gab es den ersten Streit. Und an der Bar saß der mürrische Chef und hat immer wieder rüber geguckt. Also wir sind dann schon.
Wir waren schon im Verdachtsfall.
Wir waren schon im Verdacht. Und um es jetzt abzukürzen, also wir haben dann da einen ganzen Abend verbracht, haben uns sicher auch einige Fehler geleistet, aber wir sind am Ende nicht rausgeflogen. Und ich glaube, dass wir es zwar, wir wurden zwar nicht die besten Gäste, aber wir wurden zumindest geduldet.
Das klingt wie so ein Escape Room, in dem wir da waren, nicht ein Restaurant.
Exakt.
Aber ich lasse mich da auch komplett.
Und wir haben den Code auch übrigens nicht geknackt. Also wir wissen bis heute nicht, was gut angekommen ist und was schlecht. Also es ist auch nicht so, dass du dann nach dem Besuch nochmal so eine Auswertung kriegst. Ja. Da hatten wir drauf gehofft, dass sie sagen, also dass sie falschen Haken benutzt haben, minus. Dass wir Essen aussuchen durften, super. Dass ihr dann geschwiegen habt, auch super. Den Chef nicht ins Auge guckt, super.
Was es ja manchmal gibt, was ich gehört habe aus so sehr, also so Sterne-Restaurants, wirklich ganz besonders teure Restaurants, wo du teilweise 2 Jahre auf den Tisch wartest oder so, ne? Und da ist es dann auch, habe ich mal gehört, dass da also Leute auch wirklich sich richtig drauf gefreut haben, finde ich, ein richtiges Event, dann dahin zu gehen. Nach 2 Jahren kann man dann mal irgendwie in so einen ganz feinen Laden und so und dann auch richtig Geld auf den Tisch legt und so und sich da natürlich benimmt und dann nicht in einer Jogginghose da antanzt, ne? Oder in einer Capri-Hose. Oder so Sachen, die unpassend sind für so ein Restaurant. Und dann haben die teilweise gesagt, oh, das schmeckt ja super, kann ich eine kleine Nudel von dir auch mal haben? Ja, klar. Und dann haben die so mal so ein bisschen gehört und naja, zivilen Abend da verbracht, normale Leute und so, keiner ist ausgerastet, alles gut, haben bezahlt und so, haben dann irgendwann zu Hause die Rechnung angeguckt und dann lag in der Rechnung noch so eine kleine Grußkarte drin und da stand drin, von weiteren Reservierungen in unserem Restaurant bitten wir abzusehen.
Klasse. Bitte? Das habe ich dir erzählt.
Das hast du mir erzählt.
Ja, das war meine Tante Marianne. Die hat da genascht vom Teller meiner Mutter. Und dann wurde.
Ja, ich hab doch gesagt, irgendwer hat mir das erzählt.
Ja, das war ich. Ja. Hallo.
Das ist der Mann, der einen halben Meter vor dir sitzt.
Aber das ist Jahre her.
Du weißt ja auch noch.
Ja, ich habe deswegen auch gerade drüber geguckt. Da so, Mensch.
Ich habe schon gemerkt, dass ihr euch so Blicke zuwerft. Ich dachte, was ist, was passiert hier konspirativ?
Warum finden die das nicht witzig?
Ich wusste nicht mehr, wer mir das erzählt hat. Ich fand es nur, der Fakt ist mir so hängen geblieben, dass man da so
meine sehr mondäne Tante Marianne wurde danach per Rechnung gebeten, nie wieder einen Fuß in diese Lokalität zu setzen.
Ach, okay.
Wumms. Aber lassen Sie die 400 € Spesen und Rechnung noch da, bitte. Und ja, dann kommen Sie nie, scheren Sie sich zum Teufel, ey.
Kannst du ja die.
Sie Bauer!
Kannst ja viel besser die Geschichte erzählen als ich.
Naja, das ist ja auch so schon abgeschnitten. Aber warum tut man sich das an? Ja, ich bin da nicht auch so, wenn ich so eine Bewertung lese und ich weiß, das ist so ein Restaurant, das was auf sich hält. Wir waren da in einem Sternerestaurant in Berlin und erst so mit der Hälfte des Abends konnte ich überhaupt mal wieder durch die Hose atmen. Das war wirklich eine Anspannung, weil ich auch gedacht habe, ich mache alles falsch. Du gehst jetzt nicht aufs Klo. Du lässt nicht durchblicken. Wie gehst du mit dem Typ um, der dich fragt, welchen Wein man trinkt? Soll man es durchblicken lassen, dass man keine Ahnung hat? Soll man plöffen? Es ist eine Anspannung. Ja. Warum? Ja. Warum? Man geht da hin und frisst und bezahlt danach die Rechnung. So, und die ist meistens überteuert. Warum lässt man sich von den Leuten den Abend im Grunde zu so einer Anspannung machen, als wäre es ein Bewerbungsgespräch? So, das ist so unfassbar.
Naja,
Aber es geht jedem so
was. Naja, weil gewisse Abläufe und auch das Einfügen in so gewisse Standards und so, das wird ja auch ein bisschen als festlich empfunden. Bei uns zum Hause, Weihnachten beispielsweise, war eigentlich genau wie ein Besuch in so einem Sternerestaurant, wo man einfach nichts falsch machen durfte, weil mein Vater sonst ausgerastet ist. Der hat eine Idee gehabt von unserem Heiligabend, der hat eine Idee davon gehabt, wie die Familie so ist. Die war natürlich nicht in echt so, weil sonst waren wir halt so Kinder, die durcheinander schreien, rumnerven, sich gegenseitig schlagen, auch mal was klauen und heimlich Bier trinken. So, das Hilfe, die Herdmanns kommen, Stichwort. Das war die echte Familie, aber an Weihnachten war meinem Vater die Wahrheit egal. Wir haben uns alle fein angezogen, die Wohnung war geputzt wie sonst nie und dann wurde irgendwie Weihnachten durchinszeniert von meinem Vater. Und wenn da einer aus der Reihe getanzt ist, da hat es Batsch, Batsch gemacht. Ne?
Und, was waren da die Essentials?
Die Essentials waren zum Beispiel, dass gesungen werden musste, also vorm Tannenbaum stehen. Der Tannenbaum musste echte Kerzen haben, was natürlich scheißgefährlich ist. Das heißt, dieser trockene Baum, der dann da steht und so, der musste dann mit echten Kerzen, das heißt, du guckst die ganze Zeit auf diese schiefen Kerzen und denkst, na, wann fällt sie runter? Ne? Wann verbrennen wir alle hier? Und dann wurde gesungen mit so Textblättern in der Hand. Meine Oma, die extrem schief gesungen hat. Und wenn meine Schwester und ich uns dann angeschaut haben und uns praktisch nur mit Blicken darüber lustig gemacht hat, dass meine Oma also alles singt und nicht das Lied, auf das wir uns geeinigt hatten, dann gab es den ersten strengen Blick. Und wenn man dann halt irgendwie, sag mal, zu forsch wurde so, ne, und auch mal so einen witzigen Spruch. Oder wenn man immer gesagt hat, statt Danke, wenn man die Geschenke aufgemacht hat, habe ich dann nicht immer sofort Danke gesagt, sondern ich habe immer gesagt, geil. Und dann der ganz einfach, alles ist immer nur geil bei dir. Und da gab es auch Ärger, wenn ich immer nur geil gesagt habe. Und so kleine Geflogenheiten, weil das passt halt nicht dazu. Man sollte die Gossensprache draußen lassen und später hat dann mein Opa angefangen, seine Geschenke auszutrinken und dann wurde die Stimmung ein bisschen lockerer. Und dann sind wir irgendwann später noch zu den Nachbarn rüber. Da hat mein Opa sich dann aufs Sofa fallen lassen und hat gesagt, na, was gibt's denn hier noch zu trinken? Da hat meine Oma sich den ganzen ersten Weihnachtsfeiertag am Gartenzaun entschuldigt für den Auftritt von meinem Opa. Und so, dann war es okay, dann wurde es irgendwann so normal, aber vorher war das, und dadurch, und das wollte ich eigentlich sagen, dadurch hatte es etwas Festliches. Wenn einem alles egal ist und der Tag halt so ist wie immer und sich niemand diszipliniert im eigenen Haus, warum soll man sich dann einen Anzug anziehen und eine Krawatte umlegen, wenn man zu Hause bleibt? Es
also
sieht doch gar keiner.
Zu jedem guten Fest gehört so eine Ohrfeige.
Eine Ohrfeige vielleicht nicht unbedingt, aber wenn es anders nicht durchzuführen ist, dann bin ich für Disziplinarmaßnahmen auch empfänglich. Aber was zumindest, ich mache das so nicht, ja. Aber aus der Sicht meines Vaters hat das schon funktioniert. Weil
stellt euch mal vor, der Tim Raue gibt jedem eine mit.
Aber vielleicht ist es genau das und vielleicht finden wir hier gerade was raus, dass so fast so eine Art väterliche Autorität durch dieses Restaurant weht, in der man sich einerseits wohlfühlt, aber auch so ein bisschen die Bedrohung halt genießt. Weil das war es ja genau. Ne? Wir waren jederzeit, war der Typ in der Lage, uns sofort rauszuschmeißen. Und wir hatten davor irgendwie Respekt. Ne?
Naja, und deswegen habt ihr euch wahrscheinlich habt ihr diesen Abend in besonderer Erinnerung, weil ihr euch viel bewusster mit den Tatsachen, die man da so macht, also dass man dann isst oder sitzt und so weiter und die Jacke aufhängt, daran könnt ihr euch erinnern, weil alles einen festlichen Rahmen dadurch bekommen hat. Es war was Besonderes, so war es auch bei uns zu Hause. Es gibt im Prinzip auch keinen Grund, also zu Hause sich einen Anzug anzuziehen, ist schon mal recht grundlos. Aber wenn man in weiterer Folge philosophisch den Bogen etwas weiter spannt, macht es auch keinen Sinn, sich im Theater sowas anzuziehen. Das macht man nur, damit sich alle gegenseitig, ohne dass sie miteinander reden müssen, sagen können, guck mal, das ist was Besonderes hier. Mhm. Und wir machen uns jetzt fein. Stimmt. Das hat sich so durchgesetzt. Das heißt, im Prinzip macht man das die ganze Zeit. Man begibt sich in Zwangssituationen und reiht sich freiwillig in irgendwelche standardisierten Abläufe ein, um eine gewisse Besonderheit oder Festlichkeit zu etablieren.
Und jetzt wäre es eigentlich nur noch wichtig, dass man halt die Frage, was etwas kostet, halt da noch mit so ein bisschen einfliegen könnte. Weil das ist letztendlich das einzige Problem, was man ja hat, wenn man so ein Feinrestaurant ist, dass man sich eigentlich nicht traut, bei der Empfehlung zu fragen, das klingt jetzt super, den Wein, den Sie da beschrieben haben, aber was kostet der eigentlich? Weil das ist ja auch die Panik, die mitfliegt, so, ne? Dass du nicht weißt, hat er jetzt in blumigen Worten 200 Euro oder einen 40 Euro Wein beschrieben? Das würde man doch gerne wissen, weil das ist so ein Aspekt, der dann bei der Entscheidung
also für den Wein. Also ein 40 Euro Wein ist für dich ein billiger Wein. Nur mal so zur Einordnung.
In einem feinen, also du wirst mich jetzt hier nicht in die, wie hieß er noch?
Am Tisch von Steinbrück ist genau, das.
Genau, in die Steinbrück-Falle manövrieren, sondern in einem ganz feinen Restaurant, was ich hier fiktiv vor Augen habe, kostet ja der mittlere Wein vielleicht 40 Euro. Und der ganz
was man auch nicht mehr als einmal in der Woche macht. Ne?
Sowas macht man nur mal ganz ausgesucht zu Weihnachten zum Beispiel. Oder zu Silvester.
Ich krieg dich nicht.
Also die,
Und es gibt fantastische Weine für 89 Cent. Mhm.
Naja, bin ich mir unsicher. Ob das da, ob, also es kommt auch sehr auf die Qualität des Tetra-Packs
an. Die heißen Bier. Diese Weine, ja. Diese fantastischen, günstigen Weine heißen Bier.
Also, die kommen aus einer Winzerei aus Paderborn.
Genau.
Und werden direkt in so Dosen abgefüllt. Lecker,
warum,
lecker.
Warum traut man sich in so einem Restaurant ja, nicht zu sagen, gedacht, was kostet der Wein eigentlich? Was soll denn der Spaß kosten?
Ja, weil man, naja, wenn man nicht auffallen will Tante Margot, wie hieß sie?
Marianne.
Marianne. Nee, weil man sich nicht, wenn man will sich, du ich weißt das doch selber, du bist machen. Doch auch so, du bist doch auch so und ich bin auch ein bisschen so, dass man jetzt nicht unangenehm auffallen will, sondern man will immer so tun, als würde man das jeden Tag machen.
Weißt du, wo es mir auch so geht? An Grenzen. Wenn du an den Zoll kommst, ja. Von irgendeinem, du hast nichts zu verbergen. Du bist kein Drogenschmuggler. Du willst einfach nur ins Land, um Urlaub zu machen. Ja. Und dann kommen die Grenzkontrollen. Und auch da hast du vorher schon den Personalausweis bereit, den Reisepass bereitgelegt. Du hast jedes Ausweisdokument. Du hast schon im Handy eingestellt, dass auf einen Knopfdruck sieht man schon die Hoteladresse und. Du bist auf jede Frage schon durchgegangen. Kommst dahin und du schwitzt und schwitzt und schwitzt und machst dich dabei so verdächtig, dass auf einmal 5 Leute von hinten noch ankommen mit den Knarren Gürtel, das ist mir ganz oft passiert. Und dann fängt man da an rumzustottern und will eigentlich nur sagen, ich will hier Urlaub machen, ich habe nichts Böses vor. Aber das ist irgendwie so eine Anspannung. Das stimmt. Wie beim Sternekoch.
Das stimmt, ja. Aber du, vielleicht ist das dann auch, also dieses Gefühl zu sagen, so, jetzt bin ich in dem anderen Land, jetzt offiziell hinter der Grenze, das ist ja auch ein feierlicher Moment. Vielleicht ist da durch diese Anspannung auch so ein bisschen, also Leute, sagen wir mal, unter Stress zu setzen, deswegen setzen sie ja auch nicht so nette Plaudertaschen da in diese kleinen Dinger. Bütchen da. Deswegen sitzen
wen
da
haben wir denn da?
Sitzen da nicht so Gaffitanten, die dich in Sicherheit wiegen, sondern das sind immer so junge Männer mit so akkurat rasierten Frisuren, die einen dann so prüfend anschauen und innerhalb von einer halben Sekunde erfassen, ob du das wirklich auf dem Bild bist. Dann machen die da ihren Krimskrams, tippen da 3 Sachen ein, machen Ravums, Ritsch, Ratsch, irgendwelche Stempel drauf und dann gehst du weiter, um natürlich einmal kurz zu gucken, wie reagiert er denn in so einer Unwohlsituation, ne? Wo man jetzt kurz mal weil das der Moment, ne? Der eine schwitzt, der andere nicht. Und ich glaube, das ist die Möglichkeit, einmal ganz kurz die Leute rauszuziehen aus ihrer Routine, die einmal ganz kurz so nackig zu machen und dann zu gucken, ist hier irgendwas.
Ne? Weil als ich nach Südafrika eingereist ist, da haben die das Prinzip umgedreht, dieses so die Normalität brechen. Da hatte ich auch mit einem autoritären Ton gerechnet und Anspannung. Und dann komme ich an den Schalter und da hat sich die Frau ernsthaft die Nägel geknipst. Und sich mit ihrer Kollegin unterhalten. Hat mich nicht angeguckt, ich habe alles rübergeschoben, hat dann so weitergeknipst, hat dann kurz gestempelt, weitergeknipst und ich bin durch. Also
ich denke nicht, dass das jetzt irgendeine Art Standard war, den die da geübt haben.
Meinst du nicht, dass es so...
Dass sie gesagt haben, das ist jetzt unser neues Ding. Leute, lasst die Nägel wachsen in eurer freien Zeit. Wenn ihr da sitzt in eurer Bude, wird geknipst, das wirkt entspannt.
Ich bin mal in die USA eingereist und ich war auch wirklich ein Nervenbündel. Und da wird man ja vorher, muss man an den Computer, gibt seine Bordkarte an und dann wird man so verschiedenen Schlangen zugewiesen. Und dann hast du schon immer das Gefühl, oh scheiße, ich bin der Schlange, wo alle auseinandergenommen werden. Ne? Und du weißt es aber nicht so. Und dann komme ich zu dem Zollbeamten und der sieht mich da schwitzen, ne? Und da rumfuchtelt und dann ist noch so halb die Bordkarte aus der Hose gefallen und. Und der war wirklich, der hatte irgendwann so Mitleid, hat gemeint, hey Buddy, dann, und gib mir ein High Five beim Eintritt ins Land. Das fand ich nett.
Du hast dich in den USA gehighfived.
Ja.
Das ist gut.
Ja. In der Trump-Ära habe ich da High Five im Zollbeamten, bin da reingewachsen.
Einer der ganz wenigen, muss man sagen. Ne? Ja.
Und wenn man nach Israel einreist, ist das komplette Gegenteil. Die machen das auch mit der Version freundlich. Mhm. Die fragen dich ganz nett. Du denkst ja, wo ist denn das Bier? Wir könnten ein Bier zusammen trinken. Das ist ja so nett hier. Aber du weißt, die nehmen dich komplett auseinander. Ne?
Ja, so
die kennen
so
jeden Chatverlauf. Ne?
Ja, total. Die wissen alles. Und das ist aber auch irgendwie, da ist es schon fast wieder beeindruckend, wie gut die einen so ganz kurz mal eben durchleuchten und analysieren und natürlich sofort, wenn man Auffälligkeiten in der Persönlichkeit sofort ausfindig machen würden.
Wie war das in Indien eigentlich? Also da hattest du ja ein bisschen Schwierigkeiten an der Grenze. Ne?
Also in Indien, ja, da hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten.
Ist ein Dreh ausgefallen eventuell?
Könnte sein, ja. Ja, dass das passiert ist. Also Nein, in Indien war es so, also ich habe mehrere Reisepässe gehabt zu dem Zeitpunkt. Das ist nichts Illegales, das darf man haben. Wenn also die Reisepässe viel bei Botschaften unterwegs sind und man da so aufs Visum wartet, dann darf man auch mal einen anderen haben und so. Ne? Es gibt da so Ausnahmeregelungen. Und ich hatte für das Visum, was ich da beantragt hatte, glaube ich, den falschen eingesteckt. Auf jeden Fall stimmten die Nummern nicht überein. Und Indien, gerade da, wo wir gelandet sind, wir waren vor ein paar Jahren schon mal dort. Da war es, sagen wir mal, noch nicht so modern, ne? So, auch der Flughafen war noch nicht so modern und die sind ziemlich überrollt worden von einer extrem schnellen Modernisierung und auf einmal gab es das alles so. Da sah dann aus wie am Frankfurter Flughafen. Überall waren so Drehkreuze und so.
Wirklich innerhalb von 3 Jahren.
Innerhalb von
Pferdekutsche zur Schwebebahn.
Es war echt Wahnsinn. Und man hat so richtig gemerkt, wie da alles noch so im Testbetrieb ist, ne? Also alle irgendwie noch so sagen, ja, okay, also hier ist jetzt Grenze und auch alle Leute, du bist jetzt da, du bist ja Polizist, du kriegst ein Maschinengewehr. Ich arbeite hier jetzt bei der Fluglinie und so.
Ich bei Subway.
Okay, wer will heute bei Subway arbeiten? Und so ist das so aufgeteilt. Die waren alle wahnsinnig nett. Sehr jung, auch auffallend junge Leute, die das so gemacht haben, die so da so Flughafen nachgespielt haben. Und aber auch sehr, sehr, sehr nett. Und ich wollte dann da rein, alle waren schon im Land und dann fiel eben dieser Unterschied da auf. Ne? Und dann haben sie gesagt, nee, du nicht. Und dann dachte ich noch, ja, ist richtig, ne, komm hier, das ist einfach nur so ein kleiner Zahlendreh. Nun lässt du mich da mal schön in das Land hinein, da sind ja schon 1,6 Milliarden, da werde ich wohl nicht so auffallen, ne?
Also ganz kurz, du hast ein anderes Visum angegeben als das, was du dann vorgezeigt hast.
Wenn man so will, ja, genau. Also es hätte auch sein können, dass ich mich da reinschummeln will, ja. Mhm. Es hatte aber den tatsächlich profanen Grund, dass ich einfach den falschen Pass in der Tasche hatte. So. Mhm. Und ja, und dann schaukelte sich das so hoch und die haben so sehr nett mir dann gesagt, dass ich jetzt mal so langsam in die Zelle muss.
Was?
Und dann wurde ich da weggesperrt. Und dann waren alle im Saal und dann habe ich noch so einen Aufstand gemacht. Dann habe ich noch gesagt.
Halt, du erzählst es jetzt so in einer Abfolge. Also die haben dann gesagt, die Nummer ist falsch. Ne, ja. Ne? Und wie kam dann genau der Satz, dass du jetzt in den Knast musst?
Ja, da waren die so ganz nett und haben gesagt, ja, und jetzt müssen wir mal rausfinden, was wir jetzt machen und so. Und
so lange kommst du in den Knast.
So, und dann kommen sie mal, sie müssen hier zum Separate Room. Und da habe ich aber so gesehen, dass es eine ganz normale Zelle ist. wie Separate Room und so. Und dann haben die mich da so hingebracht. Dann kamen auch direkt zwei so Soldaten mit Maschinengewehren, liefen so hinter mir, haben mir auch nett zugenickt. Habe ich auch so nett zugenickt, habe ich gesagt, ja. Und dann haben sie zwischendurch mich dann gegoogelt. Irgendwie haben sie rausgekriegt, oh, der macht irgendwas hier mit Fernsehen. Na, ist egal, muss trotzdem in den Knast. Und dann saß ich da im Knast, halt in so einer Zelle. Und dann habe ich noch so ein bisschen Aufstand gemacht, habe gesagt, hier liegt überall Müll rum, kann man das mal wenigstens dann mal wegtun, weil es war so ein bisschen eklig da drin. Dann haben die noch ganz nett da aufgeräumt und haben die mich dann eingesperrt da. Dann habe ich kommunizieren dürfen mit allen anderen. Die waren
du durftest dein Handy behalten?
Ja, ich hatte alles dabei und so. Die haben mir nichts weggenommen. Die waren wirklich super nett. Aber halt, ne, in diesem Spiel, Flughafen, Einreise, wir sind ein Land, ne, in diesem Spiel war ich derjenige, der eingesperrt war. Das war mein Job, ne, in diesem Gesellschaftsinvitation da. Und ich war der Gefangene. Und dann saß ich da drin und ja, und dann saß ich da locker 6 Stunden.
Das war so geil. Wir stehen vor dem Flughafen und haben das Gepäck so auf den Rädern und fragen, wann kommt er denn? Und dann kriegen wir wirklich eine SMS. Das Bild können wir auch posten als Begleitmaterial.
Ja, das gibt's.
Wie du da im Knast sitzt. Und davor noch so ein Typ mit Maschinengewehr.
Und wann war der Moment, wo ihr gesagt habt, okay, das können wir jetzt nur auch nicht ändern. Wir fahren jetzt in ein Hotel und essen erstmal Mittag.
Ziemlich direkt. Wirklich, wir sind direkt ins Hotel gefahren, haben uns da die Burger gegeben, haben immer wieder Fotos gekriegt, wie er so in seiner Zelle sitzt. Dann heißt es, ja, er darf auf keinen Fall ins Land. Es könnte sein, dass er morgen auf die Bahamas ausgeflogen wird.
Sri Lanka erst hieß es und so. Das war auf jeden Fall
als Mandela dann im Knast war, da ging eine riesen Entrüstung los und eine Bürgerrechtsbewegung und so weiter. Ne? Also, und was habt ihr da genau gemacht?
Wir haben Burger gefressen und uns gefreut, dass diese Bilder da kommen. Und so, guck mal, da, das ist da und die haben ein Maschinengewehr auf ihn
Also auf der anderen Seite ist natürlich dann der ganze Dreh ins Wasser gefallen. Das kommt man sich ja alles da, ich weiß gar nicht mehr, was wir da wollen, ist auch egal, auf jeden Fall.
Ich war mega froh, dass der Dreh ausfällt. Man wusste, die nächsten 2-3 Tage muss man nichts drehen, weil du irgendwie musst weiterfliegen ins nächste Land, bis wir hinterherkommen, ist das auch vorbei. Das waren wie Ferien des Drehs.
Hast du mir das da untergemogelt?
Nö, das nicht, aber ich hab's begrüßt, das muss ich ehrlich sagen.
Also es war dann auf jeden Fall irgendwann so, dass dann ging so das große Telefoniererei da los. Dann haben sie zwischendurch sogar nochmal überlegt, mich dann doch so einfach dann reinzulassen. Keiner hat's gesehen. Das ging dann aber nicht, weil irgend so ein Chef dann da kam, der meinte, nee, kann man nicht machen. Und so. Und dann ging da so Diskussionen los und so. Und irgendwann haben die mich dann gefragt, wo ich denn überhaupt danach dann hin wollte, ob ich jetzt wieder nach Deutschland will. Mhm. Ich gesagt, nee, nach Deutschland eigentlich nicht. Wir sind ja eigentlich noch unterwegs und so. Und dann bin ich wie das genau war, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall bin ich dann so einem Typen durch den ganzen Flughafen hinterhergelaufen, hinter mir die Leute da mit den Gewehren. Und ich bin durch den ganzen Flughafen gelaufen und irgendwo haben die mich dann hingebracht. Ich bin dann, glaube ich, nach Dubai geflogen. Und von Dubai bin ich dann weitergeflogen nach Las Vegas.
Mhm.
Also ich war dann irgendwie so noch so, also mit einer absurden Zeitverschiebung war ich dann nochmal so 20 Stunden unterwegs. Und ich habe irgendwann gar nicht mehr gewusst, was jetzt Tag und Nacht ist. Und ich erinnere mich nur daran, dass ich, ich hatte kein Gefühl mehr für Tag und Nacht. Ich bin so dreimal eingeschlafen, wieder aufgewacht. Es war immer noch irgendwie hell oder irgendwie auch nicht. Und da habe ich irgendwie Filme geguckt, da gab es auf einmal Frühstück. Ich dachte, ach so, gibt es jetzt nicht Abendessen? Also ich war so richtig völlig entrissen der normalen Abläufen und so. Und dann die ganze Zeit in so einem Flugzeug, wo du auch gar nicht so richtig
weißt. Gar kein Gepäck dabei.
Gar kein Gepäck. Dann war ich in so einem A380, ich hatte nichts dabei, genau. Dann war ich in so einem A380, in so einem Doppeldeckerflieger. Und dann war da eine Bar. Und irgendwann bin ich dann aufgewacht. Und dachte mir, oh, jetzt gehst du mal zur Bar hier. Und dann habe ich mich da so hingestellt. Ich war wirklich völlig in so einer Twilight Zone. Wie in so einem komischen Traum, weil ich mit so Leuten mich unterhalte und so. Und dann trinke ich so, dann habe ich mir einen Baileys bestellt.
Oh, lecker.
Und gucke mit dem Baileys in der Hand so aus dem Fenster. Und denke, was ist das denn? Was ist denn das da unten? Und dann kommt so ein Typ und sagt, das ist der Nordpol. Und dann sag ich, aha. Und dann bin ich wieder zur Bar gegangen und hab meinen Baileys ausgetrunken und dachte, alright.
Klassischer James Bond Move. Erstmal ein Baileys bestellen und so ein paar Beine auf den Nordpol starten.
Das war
gerade aus dem Knast gekommen, ja. Aus dem Indien-Knast. Ja.
Offenbar war das der Nordpol.
Die Baileys.
Und wenn dann einer fragte, wo kommen Sie denn her? Ich sag, ja, komm, lass. Dann habe ich jetzt keine Energie, das alles zu erzählen. Ich gehe jetzt einfach, ich lege mich jetzt da wieder hin und gucke irgendwie Harry Potter.
Und dann bist du nach Las Vegas gefahren, da aus dem Heißluftballon gefallen. Normaler Job.
Ganz normaler Tag, genau. Da bin ich dann aus dem Heißluftballon aus einem Kilometer Höhe rausgefahren.
Da hattest du auch schlechte Laune, ne? Als du da erfahren hast, was du machen sollst, da hattest du richtig schlechte Laune.
Da hatte ich.
Da war Knatsch zwischen uns, würde ich auch sagen, ein bisschen, ne?
Da haben wir auch, genau. Es war nicht wie in Australien, als ich dich irgendwann in einem Anfall von Wut, habe ich dich ja weißer Schwabbel genannt.
Ja, das
war so eine Beleidigung. Kennst du das, wenn du im Auto sitzt und irgendwie dich aufregst über irgendwelche Leute und dann kommt dann so, im Affekt sagt man dann so Sachen, die man sonst nie sagen würde. Fickaffe oder sowas. Ne? Das sind so Sachen, die dann so rauskommen. So. Du blöder Kack-Nasen-Arschvogel. So, ne? Sachen und denkst, wie kommt denn diese Beleidigung jetzt aus mir raus, weil ich mich halt so in dem Moment so.
Aber das Geile war, das hat mich auch bewegt, ne? Und dann waren wir schon drei Länder weiter, so muss man ja bei Duell um die Welt sagen, irgendwo, keine Ahnung, Philippinen oder so, und da habe ich gesagt, du Klaas, das mit dem weißen Schwabbel, das fand ich nicht gut. Das lässt mich nicht los.
Ja, stimmt, da haben wir nochmal drüber geredet. Habe ich dir nochmal in meiner freundschaftlichen Art gesagt, dass du gar kein weißer Schwabbel bist, sondern mittlerweile im vierten Land bist du ein leicht goldbrauner Schwabbel.
Ja, war okay.
Apropos, es geht wieder los. Ich meine, wir sind ja wieder mit Late Night Berlin zurück. Eine Sendung liegt schon hinter uns, Klausi.
Mhm. Apache.
Apache war da, war sensationell, oder?
Ja, sensationell, richtig wirklich. Toll. Sehr, sehr gut. Ja, ich finde auch wirklich, also der hinterlässt gerade, man merkt ja manchmal, wenn man so Künstler sieht, merkt man ja, hinterlassen die jetzt einen bleibenden Eindruck in der Kultur oder eher nicht so. Und bei dem hat man das Gefühl, egal was jetzt passiert, selbst wenn morgen Schluss ist, weil Apache sagt, er hat keine Lust mehr, schneidet sich die Haare ab, arbeitet bei der Sparkasse, dann wird der eine Marke in der Geschichte hinterlassen haben.
Glaube ich auch. Schmidti, hast du ihn gesehen am Montag?
Ja. Also
was hat er auf dich für einen? Weil das ist ja nicht so deine Musik, muss man ehrlich sagen.
Ey, ich bin großer Apache.
Bist du auch Fan?
Ja, auf den Partys geworden. Roller, ey. Brumm, brumm. Mhm. Ne? Das ist mein Ding.
Ich bringe Brot nach Hause.
Was war dein Eindruck?
Selbes Feeling wie mit Sterneköchen. Also wie du beschreibst, wenn du dann mit Anspannung ins Restaurant gehst, so ging es mir, als er dann das Studio betreten hat. Der ist nämlich 2,5 Meter groß oder so und du mit der Sonnenbrille auf. Mhm. Er redet auch nicht, um so das Mysterium zu bewahren, was ich gut finde.
Ja,
und man hat schon so ein bisschen, oh, da ist Apache.
Ja, ist ein bisschen Standard, wie der Undertaker.
Aber
ja.
Genau, das ist übrigens, woran man immer bei Late Night auch erkennt, dass wirklich Stars im Haus sind. Ne? Also natürlich bei dir, Klaas, klar, da ist es auch so, wenn du da kommst, dann sagen auch Leute,
da stehen alle stramm. Da ist,
Und wenn aber auch so praktisch echte Stars da sind, dann sagen, also die, bei dir natürlich auch, also wenn du kommst, Klaas, wenn du morgens da deinen Kaffee trinkst, dann sagen alle, oh, da ist er, der Echte. Und aber auch wenn zum Beispiel so wie Michael Fassbender oder die Game of Thrones Lady, da war so richtig so, oh, da sind sie, oh, guck mal da und so. Das ist so diese Stimmung. Ne? Wie bei dir auch, wenn du auch da parkst schon, dann sagen, oh, da kommt er jetzt. Und bei dem war auch diese Stimmung beim Apachen, ne?
Ja.
Dass man den auch nicht stören will, nichts falsch sagen. Und bei dir natürlich auch. Da
ich soll mal auch
jetzt
nicht stören, sonst bin ich auch verstimmt.
Ja, jetzt nicht keep den the talent happy. und den jetzt auch nicht belästigen groß mit Fragen.
Leute, ich muss los.
Okay.
Wie?
Ja, ich habe keine Lust mehr auf Podcast. Ich möchte jetzt aufhören mit dem Podcast. Ich beende das jetzt, wie Thomas Schmidt Telefonanrufe beendet. Thomas Schmidt, Klick. Man redet so und dann sagt er mittendrin, tschüss. Und dann war's das. Dann hat sich das erledigt mit dem Telefongespräch.
Klaas, du musst dich sicher auch noch auf Late Night Berlin an diesem Montag, also jetzt kommenden vorbereiten. Es kommt Kurt Krömer.
Oh, ich freue mich auf Kurt Krömer.
Das ist ja gut.
Ja. Und es kommt ein
Den habe ich noch nie getroffen. Einmal ganz kurz habe ich mit dem eine Sekunde nur geredet. Ansonsten noch nie.
Ja, und es kommt ein junger Mann, Lauf nennt er sich.
Ja.
Der war bei Jimmy Fallon und bei Kimmel. Der hat alle großen Late-Night-Shows in den USA gemacht und jetzt ist er bei uns.
Jetzt macht er die Club-Tour.
Und es gibt, man wird aus Gründen am Montag bei Late Night Berlin Axel Schulz sehen. Man kann jetzt noch nicht sagen, warum. Aber Axel Schulz wird ein Teil dieser Ausgabe sein.
Ah ja?
Ist Axel Schulz noch
ein Begriff? Der war mal bei der SPD.
Axel Schulz war mal aufsichtsreicher Kanzlerkandidat. Ja. Der hat die SPD auf den Allzeit hochgedrückt und dann kam François Botha aus Südafrika, der hat ihn klein und blau und grün geschlagen und dann war es das mit der SPD.
Ja, ja, und ich glaube, der hat so Trump auch den Weg gezeigt mit der Make America Great Again Kappe.
Ja, stimmt.
Und er war der Fackelmann-Kappenträger.
Ja.
So ist es. Also ich freue mich auf diese Legende und beschließe diesen Podcast mit der Information, dass Henry Maske mittlerweile 6 McDonald's-Filialen besitzt.
Super.
Leute, das war's. Das war Baywatch Berlin für diese Woche. Ich freue mich auf euch, ihr kleinen süßen Mäuse.
Darf ich noch sagen, abonniert uns, pusht uns hart überall, wo man uns abpushen kann. Seid unsere Freunde, hört die Folgen und schaltet einen Montag 23.10 Uhr Late Night Berlin mit Axel Schulz. Aber auch Kurt Krömer. Und klar ist echt. Oi.
Jo, tschüss.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.
Hi, hier ist der G-Spot von Stefanie Giesinger. Ich weiß, es klingt lustig, soll's auch sein, aber G-Spot ist mein absoluter Lieblingsort auf der ganzen Welt. Es ist der Podcast, wo ich über alle Themen sprechen möchte, die mich interessieren. Und das sind unter anderem Themen wie Sex, Beziehungen, Freundinnenschaften, Gesundheit, mentale Gesundheit. Ich habe unter anderem auch mit Anna Adamian über das Thema Kinderwunsch, was auch ein Tabuthema ist, und Endometriose gesprochen. Ich konnte echt viel mitnehmen aus dem Gespräch und ich hoffe, dass euch der Talk auch gefällt. Also hört gerne mal rein und wir hören uns bei G-Spot.